Du hörst Hexenkessel Liebe Podcast. Dein Podcast für alles rund um Magie und Hexerei. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Viel Spaß.
Schmeckt die Eier?
Ein hart gekocht oder was?
Nur warm.
Doch, ich esse schon echt gerne Eier. Tatsächlich Spiegeleier mag ich nicht so, aber so Brotzeiteier, so gekochte, die mag ich sehr gerne.
Das ewige Thema mit Chiara, dass sie nur heiße oder warme Eier
ja,
macht.
Ja, ich esse keine kalten Eier. Das weißt du sehr gut, weil du mich immer an Ostara genötigt hast, ein kaltes Ei zu beißen. Es gibt für mich nichts Ekligeres.
Eiersalat, ich liebe Eiersalat. Chris macht so einen guten Eiersalat.
Ich mag den veganen Eiersalat von Dr., ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? Dr. Baul oder so, keine Ahnung.
Meine Mutter steht wahnsinnig auf den.
Hausmann, irgendwie sowas.
Ja, Hausmann. Dr. Hausmann, glaube ich.
Ist ja, es, da gibt's auch noch irgendeinen anderen.
Von Pop gibt es auch einen veganen Eiersalat.
Nicht Dr. Paul, Dr. Pop.
Ja. Ach so, der ist nur, heißen die Dr. Pop? Ich dachte, die heißen nur Pop.
Weiß ich nicht.
Da gibt es auch noch irgendeinen Schinken, irgendwas in vegan, denn auf den steht meine Mutter auch. Fand ich vorher schon eklig, als ich nicht vegetarisch vegan war und muss ich jetzt gar nicht probieren.
Doch, so Eiersalat, sowohl in vegan. Also ich empfehle es euch, probiert es mal aus. Ich finde, die schmecken total ähnlich, veganen Eiersalat und normaler Eiersalat.
Gleich irgendwie sogar.
Weil die Gewürze machen es halt auch voll aus.
Also das, was ich noch nicht gefunden habe, ist für ein Rührei eine vegane Variante, die mir wirklich schmeckt, wo ich sage, die schmeckt so, wie ich mein Rührei zubereite. Und deswegen, das ist eins der wenigen Dinge, wo ich ab und zu, wenn ich Bock auf Eier habe, dann hole ich mir Bio-Eier im Nachbarort vom Bauern. Das ist eins der wenigen Sachen, wo ich dann halt auf Eier zurückgehe, weil ich habe einfach noch keine Variante gefunden.
Ich schon.
Und sag, die ist geil. Kannst du mir gerne mal das Rezept von dir geben?
Das ist wirklich ultra easy. Du nimmst dir so ein weicheres Tofu, das zerbröckelst du quasi, damit das so diese Konsistenz von Rührei. Dann machst du da Sojajoghurt rein, ein bisschen für die Farbe, ein bisschen Kurkuma. Und dann kommt halt dieses Kardamom rein.
Ja.
Ich glaube auch noch Pfeffer oder so. Und das war's. Dann wird es einfach gebraten. Ist lecker. Ich mache dann auch so vegan Bacon aus Reispapier dabei. Meine Kinder lieben das abgöttisch.
Ich auch. Den liebe ich.
Und die fragen mich jedes Mal, machst du das real nochmal?
Also nimmst du Seidentofu dafür, ja?
Ja, ich glaube schon.
Da muss ich den beim nächsten Mal kaufen und testen. Ich
wollte immer vom Rewe Eigenmarke irgendwie so ein Tofu-Päckchen. Ja, nee, das ist schon lecker. So, warum eigentlich Ei? Ich esse übrigens theoretisch auch Ei. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt Ei haben. Also ich esse dann lieber ein veganes Rührei als ein richtiges Rührei. Worauf ich einmal mir richtig Bock habe, sind so russische gefüllte Eier. So.
Oh.
Aber es auch so, ist ein kalte Eier. Ich weiß das nicht.
Deswegen.
Aber
ich glaube, bei allen Gerichten mit kalten Eiern geht es bei mir dann so, boah, nee.
Das ist einmal im Jahr. Meistens mache ich das um Halloween rum und dann mache ich das wie Augen.
Sehr cool.
Was ich gerade gesehen habe, finde ich ziemlich geil. Auf Netflix gibt es eine neue Doku, Du bist, was du isst, das Zwillingsexperiment. Richtig geil, die haben halt Zwillinge genommen und haben dann per Losverfahren, der eine ist 8 Wochen vegan, der andere Omni, also gemischt. Aber beides jeweils gesund, nicht so, dass einer jetzt gesundes Veganes bekommt, der andere Fastfood, sondern beide Parteien eben gesunde, also einmal gesunde Vollmischkost, einmal gesundes Vegan. Und dann wird halt geguckt, wie sich Muskeln, Fett, bestiales Fett und alles an sich, insgesamt Blutwerte, Co., Epigenetik und Co. verändern. Super spannend. Und da haben die auch, das wird ganzheitlich gemacht, die haben da unter anderem in Stanford, ich meine es eher Stanford, da, von denen ist auch die Studie, die haben die ersten Fächer, wo sozusagen die Firmen raus entstehen, die veganes Essen produzieren. Und da haben die auch gezeigt, wie die Eier machen. Und so fand ich sehr cool, ist sehr spannend, da auch dieses, dass es wie echt, wie eben das original tierische Produkt schmecken soll. Etwas, was ich ganz geil fand, es gibt von einer, die ist in den USA sehr bekannt, die macht Käse. Die hat eine Käserei nur für vegan. Die Produkte kannst du natürlich überall auf der Welt kaufen, nur nicht in Europa. Aber für uns, wir können ein Buch von ihr kaufen, wo die ganzen Rezepte drin sind. Das steht bei mir jetzt auf der Liste, weil bei ganz vielen Käsesorten ist bei mir auch dieses Ding, wo ich sage, ah, schmeckt das Original einfach noch besser.
Ja, es geht
Ja,
aber
warum Eier?
echt nicht um
Ja.
Ernährung, sondern wir reden über Ostsara heute.
Ja,
Oder?
Eier sind ja zum Beispiel auch ein Fruchtbarkeitssymbol, ne? Weil es einfach diese Fruchtbarkeit widerspiegelt. Und warum zu Ostara überhaupt Eier? Das finde ich immer ganz süß zu erzählen tatsächlich, weil das habe ich auch meiner Nichte schon erzählt. Woher kommt denn auch dieser Glaube an den Osterhasen, an Ostern? Woher kommt denn das mit den Eiern an Ostern? Und tatsächlich gibt es ja die germanische Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Und Ostara hat einige magische Eier, bunte Eier von einem Hasen geschenkt bekommen. Und die Göttin fand eben diese bunten Eier so toll und sie hat sich so gefreut über diese Eier, dass sie eben dem Hasen als Auftrag gegeben hat, sie alle zu verteilen an die Welt, zu verstecken. Und so kam praktisch dieser Glaube an den Osterhasen, weil der eben auch diese Göttin begleitet.
Ja, ich finde das eigentlich voll goldig. Vor allem, wenn du dann, es war schon immer so, wenn du dann gedacht hast, okay, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, aber wo komme ich
Was hat
da?
das mit Eiern zu tun?
Komme ich da sind die Eier, ja? Weil es spielt ja auch in Jerusalem. Ich weiß
Stimmt, ja.
gar nicht, ob da überhaupt Hasen heimisch sind. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber.
Ja, auch noch eine andere Geschichte, die kriege ich aber nicht ganz zusammen. Das ist die, dass der Hase im Ursprung ein Vogel war.
Ein was?
Und der war ein Vogel,
Ach so, ein Vogel.
der verletzt war oder sogar. Da hat was gepiepst. Salem hat mir eine lebende Maus mitgebracht.
Oh mein Gott.
Ich dachte, ne
Story erzählt.
okay, nachdem Salem jetzt seinen Mordgedanken nachgegangen ist. Genau, die Story, die ich noch kenne, ist, dass es ein Vogel war, der schwer verletzt war und
Wie der die Maus gerade mit deinem
wie die Maus. Und damit Ostara ihn retten konnte, hat sie ihn in einen Hasen verwandelt, weil sie musste ihm eine andere Form geben. Und das Überbleibsel war halt, dass dieser Hase plötzlich Eier legte. Daher die Eier und der Hase.
Das ist auch eine gute, ja.
Ja, und ich habe auch noch mal eine andere Version. Und zwar, dass die Göttin Ostara begleitet von lauter Frühlingstieren halt und vor allem fruchtbaren Tieren über die Welt gelaufen ist, also auch mit Lammen und so, ne? Ich meine, wir haben ja auch die Osterlämmer, die auch keinen Sinn ergeben. Und Lämmer vermehren sich nun mal auch im Frühling, ja so. Also nicht die Lämmer, sondern die Schafe, die Gebärenlämmer, so rum.
Im Frühling, ja, genau. Im Frühling kommen die Lämmer.
Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt wird ein Schuh draus.
Das beginnt aber schon ab Imbolc.
Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall halt Hase, weil der sich eben vermehrt. Lamm, weil es sich vermehrt. Rehe waren, glaube ich, auch noch dabei, aber auch die.
Jeden Fall bei uns heimische Tiere.
Ja, genau. Und ich habe eben, als du die Maus gejagt hast, gegoogelt. Der Feldhase ist auch in Nordamerika und Westasien unterwegs. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat man ihr zu Ehren quasi, um diese Fruchtbarkeit zu unterstützen, diese Eier bemalt als Zeichen für sie und die Fruchtbarkeit der Natur und so weiter und so fort. So. Ich denke, da könnte ich jetzt die schönste Geschichte für euch raussuchen, wer weiß.
Ja, und wer sich fragt, woher kommt denn überhaupt der Name Ostara? Tatsächlich liegen da die Wurzeln von dem Namen in der Himmelsrichtung Osten, wo die Sonne aufgeht, ja. Und somit auch jeder Tag neu beginnt. Also jetzt beginnt auch neues Leben. Jetzt steht alles im Frühjahr. Und daher kann man eben auch Ostara als Tag des Ostaufgangs der Sonne deuten. Eben auch wieder dieses Symbol, es erwacht alles zu Leben, das Licht ist jetzt da, im Osten geht die Sonne auf, ja. Und bei den Druiden ist es zum Beispiel auch so, bei denen ist Ostara auch als Fest der Bäume bekannt.
Das heißt,
Schön.
die älteste Aufzeichnung über Ostara ist von einem römischen Schriftgelehrten. Beda heißt der? Beda, Beda, irgend sowas. Beda ist auch der vegane Käse ansonsten, wo wir wieder beim Käse vom Anfang
Better
sind. Der hat, dass die Kelten, die Göttin Eostre, das ist ja auch dieses, man weiß nicht genau, ist es jetzt eine germanische oder eine keltische Göttin, weil es offiziell in beiden Pantheons diese Göttin nicht gibt. Und vermutlich, oder das ist zumindest meine Vermutung, das ist wahrscheinlich eher, weil wir wissen, es gab nicht die Germanen, es gab nicht die Kelten, sondern es gab einfach unterschiedliche Stämme. Das ist wahrscheinlich eher eine regionale Gottheit ist. Und später hat einer der Gebrüder Grimm, ich glaube Jakob, ja auch nochmal aufgeschrieben von ihr die Geschichte der Ostara. Und das ist sowas, da rollen sich mir immer die Nägel hoch, wenn ich höre, die Gebrüder Grimm haben Ostara erfunden.
Gott.
Die Gebrüder Grimm haben kein einziges Märchen erfunden. Die sind durch die Gegend gegangen, durch Europa, nicht nur durch Deutschland, und haben Volkssagen und Märchen, also die in den unterschiedlichen Gebieten erzählt wurden und bisher nur von Mund zu Mund weitergegeben wurden, aufgeschrieben. Die haben nichts davon erfunden. Und das heißt, die Geschichte über die Göttin Ostara, die er aufgeschrieben hat, ist eine, die davor seit Generationen in diesem Gebiet, aus dem er das aufgeschrieben hat, sich erzählt hat. Das heißt, da gehörte das zum Volksglaube und ist keine neu, in Anführungszeichen neumodische Erfindung der Gebrüder Grimm.
Ja, und wenn ihr euch fragt, ja, wann feiert man denn dann überhaupt Ostara? Also an sich kann man es am 21. März feiern, aber wie ihr vielleicht schon in den manch anderen Podcasts zu den Jahreskreisfesten gehört habt, könnt ihr das auch feiern, was euch gerade passt, weil die Energien einfach zu dieser Zeit da sind. Also ob ihr jetzt seit einer Woche später das feiert oder eine Woche davor am Wochenende oder wann ihr frei habt, ist völlig egal. Das muss für euch ja spürbar sein. Aber manche Jahreskreisfeste werden ja auch nach der Mondberechnung gefeiert. Und bei Ostara ist es eben nicht so. Ostara ist ein Sonnenfest und da wird jetzt nicht geguckt, okay, ist das zu dem und dem Vollmond, wo man das dann feiert, sondern einfach, ja, 21. März oder halt drumherum.
Das Herbstäquinox, also nicht Herbst, nicht Herbst, Frühjahrsäquinox, Frühjahrstag und Nachtgleiche. Das feste Datum ist der 21. Mittlerweile ist es, glaube ich, aber eher der 20., um den 20. rum, also um diesen Tag. Es ist wirklich eigentlich nach der Sonne gerichtet. Das ist, was ich ganz spannend finde, weil das etwas ist, was auf der ganzen Welt gefeiert wird. Wir haben auf der ganzen Welt Bauwerke, die zu wirklich diesem, egal ob es jetzt am 20., 21., 22. ist, einfach zu dem Zeitpunkt, an dem wir eine Tag- und Nachtgleiche haben, darauf wurden Bauwerke ausgerichtet, die
Sehr
dann
interessant.
um die Welt herum entsprechende Muster geben. Wir haben zum Beispiel von Huatacazzo, wird das ausgesprochen, der gefliederte Schlangengott in Peru. In Südamerika irgendwo auf jeden Fall. Wenn da die Sonne am Äquinox, Frühjahrs wie Herbst aufgeht und den Anschein ergibt, die Treppenform den Körper einer Schlange, was es ansonsten im ganzen Jahr nicht tut. Wir haben in Indien, in Asien allgemein ganz viele Tempel, wo halt genau an diesem Tag die Sonne einen genau an den Fenstern praktisch des Gebäudes hochgeht, auch nur exakt an diesem einen Tag, an keinem anderen Tag. Also das ist etwas, das überall auf der Welt seit Tausenden von Jahren entsprechend gefeiert ist.
Und es ist der kalendarische.
Frühjahrsanfang.
Genau, viele denken ja, ach, Januar, wir haben Frühling. Nee,
Nee.
wir denken gerade am Anfang des Winters und erst da ist dann der Frühlingsanfang tatsächlich. Das heißt, da offiziell auch, jetzt geht's los. Die Blumen kommen wieder, es wird grüner. Das ist ja meine liebste Zeit, ne? Wenn auch noch ein bisschen Schnee liegt vielleicht. Oh mein Gott, weißt du noch, wo wir immer durch den Wald gelaufen sind im
Ja.
Frühling? Und dann lag noch Schnee, aber es kam schon so Sprosschen und
Übrigens
ist
ganz
ja
süß.
teilweise jetzt schon so im Volk so, ne?
Ganz süß. Ich habe nämlich gerade erst bei Instagram eine Nachricht bekommen von einer, die mein Buch Hexen einmal eins gelesen hat. Und da erzähle ich nämlich vom Feuerstab, den wir ja gemacht haben. Und sie hat da keine Ahnung, so was ist denn ein Feuerstab? Ist das nur ein anderes Wort für Zauberstab? Und ich habe ihr dann einfach ein Foto von meinem Feuerstab geschickt. Und vielleicht hier zur Erklärung, Bella und ich, wir haben sogenannte Feuerstäbe gemacht. Das ist nicht wie ein Zauberstab, sondern es ist eher wie so ein bisschen Druidenstab, kann man sagen. Wir haben den ja, dekoriert mit zum Beispiel Runen, die fürs Feuer sind, Symbolen, die für uns Feuer und Wärme und Frühling symbolisieren. Haben den geschmückt mit Federn, mit Muscheln, mit allem, was wir gerade da hatten und was wir gut fanden. Und mit dem gehen wir in der Zeit vor Ostara durch den Wald und klopfen damit sozusagen die Bäume wach. Ich habe da auch Glöckchen dran, dass er möglichst viel Lärm
Das
macht.
ist der, womit Ostara über den, die ist laut Sage quasi mit diesem Stab durch den Wald und hat während des Laufens quasi die Feuerenergie in den Boden kanalisiert. So. Es gibt ja noch einen Frühlingsstab, mit dem klopfst du die Bäumchen ab.
Genau, das ist für mich, ist für mich
Feuerstab.
der Frühlingsstab, Feuerstab ist für mich exakt dasselbe.
Nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Für mich ist es dasselbe. Aber ist auch egal, ist nicht wichtig, weil im Endeffekt geht es ja um die Geste. Und sie hat quasi dann so geholfen, durch diesen Feuerstab der Erde die Wärme zu geben, damit alles sprießt, wächst, gedeiht, blabliblub. Ja. Mir ist dieses Jahr auch nochmal richtig klar geworden, wie wichtig eigentlich der Schnee ist, den wir haben. Das vergessen ja auch ganz viel, weil meine Kinder mich auch gefragt haben, warum liegt ja eigentlich Schnee? Und wir haben ja so einen richtig starken Schneefall gehabt.
Ja, er ist leider schon wieder weg. Ich habe es gefeiert.
Vielen Teilen von Deutschland, ich glaube, bei uns sind wirklich 40 Zentimeter gefallen.
Wir hatten
Und
die eine Nacht 30 cm Neuschnee.
ja.
Krass.
Und dann habe ich halt denen gesagt, ja, die Erde unter dem Schnee wird halt beschützt vor den Minusgraden. Und zu dem Zeit war ja noch kein Minus, aber 2 Tage später hatten wir minus 17 Grad bei uns.
War krass.
Und dafür war der Schnee da, ne? Das ist, Mutter Natur ist wirklich ein Wunderwerk.
Mal abgesehen davon, dass wenn er dann schmilzt, das Wasser daraus wieder ins Grundwasser geht und eben dafür sorgt, dass die ganzen Pflanzen ja Wasser haben zum Leben.
Und genauso Dinge, dieses, na, dass jetzt alles wieder wächst, das merkt man aber auch. Ich finde, man merkt, du merkst halt, deswegen kann ich diesen Januar und von mir aus auch den Februar jetzt gerade noch nicht so, ich meine, es wird jetzt schon heller, das merkt man ja, ne? Wir sind ja jetzt gerade kurz vor Februar, aber ich kann den kommierten Januar, der ist für mich nicht existent irgendwie im Jahr. Für mich fängt es so ab zwischen Imbolc Ostara an, wenn ich die ersten Blumen sehe, die ersten bunten so auf der Wiese oder die Schneeglöckchen, weil da spürst du diese unfassbare Energie, die anfängt sich anzustauen und so losplatzt. Und du hast auch direkt, wenn du rausgehst, bist ganz anders energetisiert einfach. Ne? Du riechst diesen Frühling
Wir
und
sind energetisch ja auch mitten im Winter. Das heißt, dass der natürliche Zyklus auch von uns Menschen ist jetzt der Rückzug. Der
aber
Rückzug ist eigentlich erst im Dezember angefangen, um die Rauhnächte rum, um Weihnachten rum. Und der Rückzug, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns die Ruhe nehmen. Und ich hatte da neulich erst einen Podcast drüber gesprochen. Der kommt irgendwann Ende des Jahres bei mir raus. Und wo es dann darum geht, so dieses, die Frühjahrsmüdigkeit, die so gut wie jeder von uns hat, die haben wir, weil wir denken, 1. Januar, wuhu, ich habe Neujahrsvorsätze, ich muss so richtig ran arbeiten und am besten alles, was ich für das Jahr mir vorgenommen habe, in diesem einen Monat schaffen. Und dann ist der Akku nicht aufgeladen, sondern ist natürlich dann im Frühling, wenn es eigentlich daran geht, in unsere Energie zu kommen, da ist einfach nichts mit Energie, weil wir uns nicht aufgeladen haben, weil wir uns diesen Rückzug nicht gegönnt haben.
Aber jetzt quasi um Ostara ist eben der perfekte Zeitpunkt dafür.
Oh ja, das
Jetzt
stimmt.
habt ihr diese Wiedergeburtsenergie da und
Fruchtbarkeit.
diese Jugend und dieses, ah, ist das
Der
schön hier.
Neuanfang.
Was sind eure Farben für Ostara? Ich habe schon mal gesagt, meine sind pink für jedes Feste.
Meins ist hellgrün und pink tatsächlich, aber so ein helles Pink.
Pink
Ja.
rosa.
Pink
Das würde ich auch
rosa.
haben. Bei mir ist auch rosa, helles Grün, aber auch hellblau und auch gelb.
Ja.
Also recht bunt.
Recht bunt. Ich habe meistens mehrere Farben zu den einzelnen. Ich glaube eigentlich so die einzigen Feste, die bei mir, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, relativ einfarbig sind, sind halt die Erntefeste und dann Jul. Jul ist bei mir einfach nur recht blau, halt Winter, so die Winterfarben. Aber Ostara ist bei mir so wirklich, das ist für mich, Ostara und Lita sind für mich die buntesten Feste überhaupt.
Bei mir ist es Ostara und Beltane und Lita.
Beltane ist bei mir gedanklich sehr feuerlastig, deswegen ist da viel Rot bei mir. Also Rot und Grün ist da sehr viel Grün von dem Gras und so. Aber Ostara ist so dieses, so im Regelfall geht hier jetzt einfach alles. Die Krokusse kommen, die Schneeglöckchen kommen, das Gras fängt an grün zu werden. Der Himmel ist im Idealfall blau und nicht die ganze Zeit grau und bewölkt. Halt diese Farbenpracht der Natur.
Ich bin halt jetzt schon irgendwie voll Illustrator, weil ich nicht
Yes.
Garten mag, diese ganzen Krokusse und Narzissen und alles um mich herum habe. Und es ist so schön, ich lieb's.
Aber passt ja auch zu Imbolc. Zu
Ja.
Imbolc ist ja jetzt auch so, die ersten Frühlingsblüher kommen so. Ich habe jetzt heute meinen Imbolc-Altar geschmückt. Heute ist der 28.01., als wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich habe jetzt auch weiß, aber ich habe auch hellgrün draufgenommen, weil ich irgendwie, weiß nicht, hat für mich irgendwie gepasst. Und ja,
Ich muss
nehmt das, was sich für euch so richtig anfühlt.
merke übrigens, jetzt ist gerade die Zeit, wobei für mich steht die Sonne jetzt gerade ideal, denn ich habe hier am Fenster und so am Westfenster ganz viele Lichtfänger. Und jetzt, ich habe den ganzen Herbst, Winter hatte ich nichts, da hat hier nichts reflektiert. Und jetzt werden meine ganzen Lichtfänger so angestrahlt, dass hier meine gesamte grüne Wand hier neben an der Seite und auch hier sieht man es bei mir am Pulli. Die ist einfach gerade bunt.
Richtig schön.
Und das ist auch so was, dieses, was ich mit Ostara, mit der Zeit, wobei wir jetzt kurz vor Imbolc eigentlich erst haben. Aber hier Lichterfest, Lichtmess passt auch wieder. Aber dieses Bunt, das ist für mich einfach Ostara. Deswegen auch so eine Ostara-Stimmung.
Ach ja, es ist schön. Ich liebe diese Power, die ich dann selber bekomme. Man bekommt so Lust auf Abenteuer und so Lust auf, ja, Projekte und keine Ahnung, Ausflüge, finde ich, kriege ich dann richtig Bock drauf. Was kann man denn Schönes zu Ostara machen? Sowohl als geoutete Hexe als auch im Bärenschrank.
Also was immer funktioniert, ist natürlich die Bräuche rund um Ostern, Eier färben.
Aber auch so einen schönen Frühjahrsputz passt, Neubeginn,
Weiß ja nicht,
ja.
ob Frühjahrsputz schön ist.
Für manche.
Kommt ja drauf. Also ich gehöre zu der Fraktion, ich putze nicht gern, deswegen ist es für mich ein notwendiges Übel, aber nicht schön. Weil
Oder
dann
auch einfach
anderer Meinung.
mal die Räume durchlüften. Wer da jetzt sagt, Frühjahrsputz jetzt nicht so, aber einfach mal die Räume gut durchlüften mit dieser Frühjahrsluft, die jetzt draußen liegt, und dann vielleicht an den Frühling begrüßen und ins Haus auch wirklich reinlassen. Oder so eine Reinigungsräucherung. Ja.
Oh, ich finde Tinkturen ansetzen ist auch geil. Gerade mit Frühlingsblühern zum Beispiel.
Oh
Oder den
ja.
ersten, ne, mit den ersten Zweigen oder so, den ersten Sachen, die wachsen, das ist schon ganz toll. Weil da ist ja noch diese ganze Wiedergeburt, diese ganze Geburtsenergie mit drin, einfach ein Neuanfang ist irgendwie so schön.
Was ich um die Zeit gern mache, ich gehe in den Garten und mache den Garten. Also ich fange an, im Garten wirklich umzugraben, was umzugraben ist. Wir haben Januar und ich habe noch keine Tomaten vorgezogen. Das darf ich auch noch ganz dringend machen, damit ich die nämlich um Mustara im Idealfall raussetzen kann. Und für mich ist das, weil vorher ist meistens die Erde noch gefroren. Da hat man nicht so wirklich für die, die einen Garten haben, so das, die Muße da mit den per Hand und mit Werkzeugen da irgendwas groß zu machen. Aber ab Ostara geht für mich die Gartenarbeit los. Und dann habe ich auch diesen Drang, so ich will mit meinen Händen in die Erde. Ich will, ja, ich will etwas erschaffen. Funktioniert im Übrigen auch am Balkon, weil die einen Balkon haben und eben Kräuter oder Gemüse oder Blumen ganz einfach in, ja, am Balkon in Töpfen anpflanzen.
Oder auch ein Eierschalenzauber, wo ihr zum
Ja.
Beispiel etwas in die Eierschale gebt und etwas vergrabt, beziehungsweise darin anpflanzt, oder ihr tut einfach die Eierschalen unter die Erde mischen.
Sehr guter Dünger.
Ja, und
Auch
was auch
schön.
geht, wer sagt, hey, ich hätte gern ein bisschen Schutz, aber Salz ist schlecht ja für die Erde, dann könnt ihr auch einfach Eierschalen als Schutz verteilen um euer Haus herum im Garten, weil das auch super für den Schutz ist.
Ihr könnt sehen, ich habe es in einem Jahr gemacht. Da habe ich dann nachher die, meine Mutter dürfte dann von allen kalten Eiern nachher, die sie gegessen hat, musste sie mir die Schale aufheben. Und ich habe die geteilt in halt in Rot, beziehungsweise Pink, Blau, Grün und Co. Und habe die den Farben nach dann zermahlen, den Farben nach auch entsprechend abgefüllt und passend zur Farbe jedem nochmal einen zusätzlichen Schutz gegeben. Also zum Beispiel das Rot war alles für Freundschafts-Liebeszauber, Selbstliebe und so weiter. Da soll das extra Schutz sein. Blau ist Blau und Grün sind bei mir sehr oft Heilung. Da
Muss
gingen die.
man aber dazu erwähnen, dass du deine Eier natürlich färbst. Also mit dem
Ja.
chemischen Zeug würde ich das nicht machen.
Ja.
Ja. Weil das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Also wenn ihr die natürlich färbt, dann mega geile Idee. Aber wie jetzt, wenn du da diese, ne, dieses Päckchen aus dem Supermarkt holst, weiß ich jetzt nicht.
Da gibt es auch welche bei der Achten haben, die haben jetzt vor, die hat meine Oma schon immer genommen, die sind nicht ganz so komplette chemische Dinger, die vergraben, ganz auch vergraben und Co. Wenn man jetzt, ich weiß, was wir früher auch schon gemacht haben, diese, wo man so einen Marmoreffekt macht mit den Handschuhen oder dann diese, die für uns wie Dracheneier aussahen mit Gold und Silber dann. Nee, mit denen nicht, die sehen geil aus, aber das wäre nichts, wo ich sagen würde, das kann dann danach verwendet werden.
Ja, genau.
Oder auch einfach so ein Ostara-Frühstück oder Brunch, was ihr dann zusammen mit der Familie machen könnt, wo ihr selber vielleicht was backt oder so. Na, und dann auch eben mit Eiern oder für die, die keine Eier mögen, ohne Eier.
Wobei ich jetzt bei dem Salz sagen muss, ja, auch ein Schutzsalz könnt ihr machen. Finde, das wird so unfassbar Drama draus gemacht, aus diesem Salz in die Natur streuen. Wir streuen ja nicht ein komplettes Päckchen in die Natur.
Oh, du wirst nicht wissen, wie viele da komplette Päckchen streuen.
Aber die meisten, also zumindest
Man
ich,
sollte es nicht machen.
nein, ich streu so eine Brise drauf, ja, die ich auch auf ein Ei streuen würde. Das macht
Ja.
mir gar
Ja,
nichts.
da ist das Streusalz, was im Winter auf den Straßen liegt, viel schlimmer. Das ist klar.
Ist es auch und sollte eigentlich nicht. Also ich war mal befreundet mit jemandem, der eben fürs Wasseramt heißt das, der auf jeden Fall mit Wasser, Grundwasser und Co. zu tun hatte. Und das war schon krass, weil ich hatte davor auch nie mir Gedanken gemacht mit dem Salz. Und dann hat er mich mal aufgeklärt, was das eigentlich für Folgen danach hat, vor allen Dingen, wie schlecht halt wirklich das Streusalz ist. Vielleicht wird bei uns deswegen auch nicht von der Stadt so gut gestreut. Das ist, dass er da, obwohl so wie sie den Wald abgeholzt haben, kann ich mir dann nicht vorstellen, dass die an Naturschutz und Co. denken. Aber nicht supernatural-mäßig. Ich habe jetzt hier das Steinsalz oder Tafelsalz und ich streue mal alles an den Fenstern und Co. damit zu und
Schön
mache
finden.
so richtig einen richtig schönen fetten Kreis, wo halt kein Loch drin ist, damit bloß nichts Böses durchkommt. Nein, eine Prise, jawohl, bringt niemanden um. Ein ganzes Päckchen oder noch mehr, bitte nicht.
Ah ja, und was mir noch einfällt, für diejenigen, die zu Imbolc eine Bridey-Puppe gemacht haben,
Genau.
dann könnt ihr die Bridey-Puppe jetzt zu Ostara auch vergraben und dann die Natur zurückgeben. Ja.
Das ist so schön.
Was auch an Ostara meistens, es ist eher für Beltane bekannt, aber der Sprung übers Feuer. Weil Ostara ist ebenfalls ein Feuerfest.
Osterfeuer gibt's ja.
Genau. Und auch da wurden früher, ist man dann früher über das Feuer gesprungen, um zum Beispiel, wenn man verheiratet war, um ein Kind zu bekommen, um die Fruchtbarkeit einzuladen. Oder hat auch hier ich muss auch gerade gucken, ob ich es nicht verwechsel, aber ich meine, es wäre in Ostara gewesen, wo die Felder auch abgeräuchert wurden.
Sehr schön für die Hexen im Besenschrank einfach zu einem Osterfeuer gehen.
Ja.
Super heidnisches Ritual.
Ja,
Eiersalat.
oder an einem Osterbrunnen Osterwasser sammeln, Ostara-Wasser.
Aber nicht trinken.
Nee, nicht trinken.
Könnte aber zu einer Quelle gehen, das geht. Wenn die Trinkwasser enthält, natürlich.
Ja.
Aber ja, da gibt es schon also schöne Sachen und lasst euch nicht verunsichern. Also wenn ihr jetzt ein bisschen Schutzsalz zu Ostara herstellt und ihr, oder was weiß ich, Segensalz, Fruchtbarkeitssalz und ihr streut so einen Teelöffel in die Natur und da kommen Leute und sagen, kein Salz auf die Wiese, dann einfach sagen, ja, okay, mach was ihr wollt, lasst mich in Ruhe, lasst euch nicht verunsichern.
Vielleicht
Ja.
auch noch interessant, um Ostara haben wir den Hasenmond. Und das ist vor allen Dingen für all die Anime-Fans, die kennen das mit Sicherheit. In Japan gibt es den Glaube, dass am Mond eben ein Hase wohnt. Den gibt es im Übrigen auch
War auf
im
Netflix.
Kapten oder wie heißt das?
Gibt es überall. Sailor Moon waren die ersten, so die ich kenne, die das mit hatten. Der Mondhase am Mond, der Hase am Mond, Wasser Reiskuchen. Und das liegt daher, denn es gibt bei uns auch den Glauben, da gibt es eine sehr schöne Geschichte zu. Und zwar von einem Jäger, der einen Hasen, einen Fuchs und ich weiß nicht, ich glaube, ein Reh, der war verletzt. Und die drei haben den gefunden und jeder hat etwas gegeben. Der eine hat Steine gesammelt, der andere hat Holz gesammelt. Und der Hase saß halt im Endeffekt da und wollte auch helfen, aber wusste nicht. Und er hat sich selbst geopfert, damit der Jäger was zu essen hat. Und als Belohnung ist er auf den Mond gekommen, der Hase von der Göttin her. Und im März liegt der Mond so, dass es eben aussieht mit den Mondkratern, als wäre da ein Häschen drauf. Und das sieht wirklich ausschließlich im März, also vielleicht auch noch Ende Februar, aber so um Ostara rum, um den Frühling rum, da haben wir einen Hasen im Mond und keinen Mann im Mond.
Hat einen bestimmten Namen, dieses Fest oder dieses Dings. Ich fällt nicht ein, wie es heißt. Ja, ist auch egal. Aber das ist auch so ein Fest, wo man quasi zwischenmenschliches Austausch von Gefälligkeiten durchaus begehen könnte. Ja.
Und zu Ostara hat man sich auch gerne weiß gekleidet und noch zusätzlich mit Blumen geschmückt oder auch einen Kräuterkranz geflochten und auch da schon mit bunten Bändern dann geschmückt. Deswegen ist ja auch am Osterbrunnen oft viele Bänder, Ostereier und ja.
Genau, im Prinzip ganz allgemein für alle, die noch im Besenschrank sind, guckt euch einfach an, was in eurer Gegend Brauchtum ist an Ostern, weil diese ganzen Bräuche, die sind nicht, ich sag jetzt mal, neumodisch christlich, sondern die haben einfach die Christianisierung überstanden. Die Geschichten darum haben sich geändert, aber der Ursprung her ist immer noch heidnisch.
Ja, und das Witzige ist, früher konnte ich nie was mit dieser Osterdeko anfangen. Ja. Jetzt als Hexe schmücke ich jedes Jahr zu Ostern, weil es einfach heidnische Symbolik pur ist.
Ja.
Ostereier vor die Tür, Hasen vor die Tür. Ey, hexischer geht's gar nicht.
Ist
Und das
so.
hat noch nicht mal jemand.
Eben das ist es.
Und wo wir jetzt bei Symboliken sind, reden wir auch noch kurz über Ein paar wunderschöne Hexensymbole.
Ja.
Niki, was trägst du für ein Hexensymbol am liebsten?
Tatsächlich das Pentagramm. Ich trage einfach das Pentagramm gerne. Es gibt mir trotzdem so diese Verbundenheit zu den Elementen, dass ich die ganze Zeit die Elemente bei mir trage und sie mich schützen. Es ist zwar ein sehr, sehr starkes Schutzsymbol natürlich, aber ich habe es geschenkt bekommen von einer meiner Lieblingspersonen, von meinem Mann. Und deswegen trage ich es auch immer, jetzt gerade tatsächlich nicht. Ich habe es abgenommen wegen der Runenreise. Und ich habe direkt gespürt, als ich das Pentagramm abgenommen habe, dass sich um mir so ein kleiner Schleier gelüftet hat, der weggegangen ist. Und ja, ich reinige es auch regelmäßig oder bespreche es dann auch. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt fehlt was.
Bei mir ist es auch Pentagramm bzw. Pentakel, das ich immer umhabe. Mittlerweile sogar zweimal, weil ich es einmal um den Hals trage, einmal an meinem Armband. Und nein, ich nehme es nicht ab. Ich fühle mich super nackt damit. Ich habe es früher zum Haarefärben abgemacht. Und auch das, was noch abkommt, sind die Ohrringe, das war's. Aber ich fühle mich super nackt und ungeschützt.
Also ich trage das Pentagramm wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ich muss es tragen. Und sonst nie, niemals. Mein Lieblingssymbol ist die Triquetra. Und ich habe auch von meinem Mann eine Triquetra geschenkt bekommen. Triquetra sagt vielleicht jetzt nicht jedem was, aber das ist dieses Charmed-Logo,
Genau,
dieses
Schamplug, ich glaube, damit kennen die meisten es.
ja, ne, dieser Dreiecksknoten oder wie man den nennt. Den liebe ich sehr und er hat mir das geschenkt. Das ist so, da ist ein Requetra in Silber und dann ist noch so ein goldenes Herz durchgeschlungen. Das sieht so schön aus. Das ist mein
Die ist auch schön.
Lieblingssymbol. Und ja, wofür steht eigentlich Pentagramm? Das haben wir überhaupt gar nicht besprochen.
Pentagramme gibt unterschiedliche Punkte. Einmal, man kennt es als von Da Vinci, für den Menschen. Also wir haben den Kopf und die Arme, beziehungsweise Hände und Füße, also den menschlichen Körper. Es steht auch für die Elemente. In dem Punkt auch alle fünf, jede Spitze für ein eigenes Element. Ganz oben wird dann meistens der Spirit oder Äther oder Geist genommen und die anderen dann, ich kann sie in der Reihenfolge nicht, ich variiere sie auch immer, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Das haben wir da hauptsächlich. Es ist irgendwie auch das Erkennungszeichen von Hexen. Und was ganz spannend ist, es ist, weil es ja auch immer verschrien wird, es sei das Symbol vom Teufel, halt der Trudenfuß, wo auch das Pentagramm genannt wird. Es gibt sehr viele Kirchen, die das Pentagramm bzw. Pentakel haben. Im
In ihren
Übrigen,
Fenstern ganz oft auch.
ja, im Übrigen, es macht im Ursprung keinerlei Unterschied, wie das steht, ob jetzt eine Spitze unten ist oder oben ist. Das ist irgendwann später dazu gekommen bei den Wicca als Grad der Einweihung, in dem man ist, aber im Prinzip hat es nicht wirklich eine Bedeutung im
Ich
Ursprung.
liebe es, wenn man gefragt wird, welche Bedeutung hat ein Pentagramm, wenn die Spitze nach oben oder nach unten ist? Und dann ein Pentagramm ist ein Pentagramm ist ein Pentagramm ist ein Pentagramm ist
Ja.
ein Pentagramm. Das ist scheißegal. Es ändert nichts an dem Pentagramm. Es ist einfach ein Schutzbuch. Auf den Kirchen steht ja sogar ganz oft das Pentagramm mit der Spitze nach unten, weil es eben durch die Spitze das Böse in die Hölle verbannen soll. Also nichts mit Satan oder so, sondern ja.
Ja, und dann gibt es aber auch so Wiki-Beiträge oder wenn du mal googelst, so Satanismus oder so, wo dann das Pentagramm auch genauso steht, mit der Spitze nach unten. Ja. Und ganz früher habe ich tatsächlich gedacht, ja, das Pentagramm mit der Spitze nach unten ist Symbol für Satanismus. Und hatte ich damals auch so geglaubt und dann habe ich mich mehr mit dem Symbol beschäftigt und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das voll das Geschmarri.
Wolltest Geschmarre.
Das ist geschmarrig.
Vielleicht auch einfach nochmal als Info, auch wenn man sehr, sehr teilweise gute Infos herbekommt, aber Wikipedia ist keine seriöse Quelle.
Ja.
Die Triquetra steht für Tod, Leben, Wiedergeburt.
Genauso wie die Triskele.
Genau wie die Triskele auch. Die Triskele ist aber auch, glaube ich, dieses Oben-Unten-Prinzip. Also wie oben, so auch unten und dann nochmal wiederholt. Doch, durch die Wirbel, doch, ja. Die Triquetra steht auch zum Beispiel für die Weiblichkeit. Entspannt. Triskele ist quasi diese drei Wirbel, auch
Genau.
pelvisch.
Genau.
Genau.
Etwas, das ich ein Symbol, das ich auch sehr mag, was aber teilweise mittlerweile durch die Geschichte einen negativen oder anderen Beigeschmack hat, ist das Hexagramm. Einfach weil es im Dritten Reich eben als der Judenstern bekannt wurde und auch im jüdischen Glauben ein sehr wichtiges Schutzsymbol ist. Aber für uns Hexen ist es halt, das sind die Symbole für die einzelnen alchemistischen Elementsymbole. Die finden wir im Hexagramm. Und das Hexagramm ist praktisch ist zusammengefügt und symbolisiert da auch die Elemente, auch den Schutz. Aber wenn man das trägt, wird man halt sehr schnell vor allen Dingen als in die jüdische Ecke bezeichnet. Und das ist wieder was, wo ich halt sage, ich bin kein Jude und deswegen, wenn es darum geht, habe ich nicht das Recht, es in dem Sinne zu tragen. Es hat was von einer Aneignung, die mir nicht gehört. Und deswegen ist das ein Symbol für mich, was ich zwar sehr mag von der Bedeutung der Elemente her, aber ich würde es nicht tragen als Schmuck oder sowas. Da mag ich dann eine andere Variante gibt es davon, das ist der Aquarian Star. Das ist ebenfalls ein Hexagramm. Hexagramm bezeichnet eigentlich alle Sternsymbole mit sechs Ecken. Und den gibt es natürlich auch in Supernatural zu sehen. Die Men of Letters haben den nachher als Symbol. Der ist so in der Variante, wie es gibt, meines Wissens von Crowley entwickelt worden. Und das ist praktisch eine Variante vom Hexagramm, die ich auch vom Design her sehr liebe.
Ich mag natürlich den zwölfzackigen Stern. Das ist nämlich der Ischia-Stern.
Ja,
Ja,
natürlich.
natürlich. Aber was ich auch in letzter Zeit oft getragen habe, einfach weil es mir. Ihr wisst vielleicht noch, zu den Rauhnächten habe ich mir diese Badass-Vorsätze genommen. So, wer mir ans Bein pisst, den pisse ich ans Bein, sage ich jetzt mal
Ja.
vorsichtig. Und da habe ich mir das Ankh geholt. Das Ankh steht für Unsterblichkeit, das ewige Leben, das Weiterleben im Jenseits, für das Leben allgemein. Und das ist für mich so ein Empowerment-Symbol einfach, weil du halt auch damit so ausstrahlst, ja, kannst mir, was du willst, aber ich werde ewig leben, sondern.
Und es gibt tatsächlich ja, also es gibt so, so viele Symbole, besonders Hexensymbole für alles Mögliche. Und auch die Jahreskreisfeste haben tatsächlich Symbole. Bei Ostara haben wir zum Beispiel einen Kreis und über den Kreis gehen dann zwei Linien, wie so wie sagt man, Tentakel, sag ich schon. Fühler, genau.
Tentakel, ne?
Tentakel, hier, Fühler raus. Also wer zum Beispiel eine Ostara-Kerze, Osterkerze machen möchte und sagt, ich hätte gerne ein Frühlingssymbol mit drauf, der kann da das mal mit drauf machen. Also gebt einfach mal ein Jahreskreisfest-Symbole, googelt mal oder Hexensymbole, dann kommt es auch direkt.
Lieb auch den Baum des Lebens.
Ja.
Ah, das Ankh übrigens ist so ein Henkelkreuz. Also es sieht aus wie ein Kreuz, nur hat es oben keine Spitze, so eine
Und
Spitze, sondern eine Schlaufe. Genau. Baum des Lebens liebe ich noch. Ich liebe noch die Hand der Fatima, ist auch so ein Schutz.
ja.
Oder das Auge. Huch, wer hätte es
Wer hat's
gedacht?
gedacht, Bella, das auch.
Ja.
Tatsächlich bin ich ein bisschen von so Symbolen abgekommen. Ich habe gemerkt, in meinen Büchern oder in meinem Book of Shadow, da ist dann, wenn dann mal ein Pentagramm oder dann sind Sigillen wirklich drauf. Also ich nutze da gar nicht so Symbole, wie es ja beschrieben wird, sondern ich mache da einfach meine eigenen Dinger, also Sigillen. Und dann
Sind
ist
ja
das
auch
für mich
Symbole.
viel individueller und viel persönlicher und auch tragen tue ich, wie gesagt, wenn dann nur das Pentagramm. Oder ich bin halt ein Kristallfan, wenn dann ziehe ich dann Kristalle an und jetzt aktuell eben nur Runen.
Und was auch noch ein richtig bekanntes Sexsymbol ist, ist der Dreifachmond.
Ah ja, stimmt.
Der
Genau.
Triple Moon.
Den Triple Moon.
Ja, aber der ist mir schon zu klischeehaft.
Mir auch. Ich finde ihn zu kitschig teilweise. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht
Ich
so.
mag ihn sehr gern. Ich habe mir aus London einen mitgebracht, wo im Endeffekt der Vollmond in der Mitte ein Mondstein ist. Und das ist was, das ist Schmuck, den ich aber auch hauptsächlich trage, wenn meine innere Mondpriesterin rauskommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe echt so Anteile in mir, wo ich sage, okay, das ist gerade der Teil, die Kräuterhexe. Das ist dann die Priesterin in mir, wo es mir wirklich eher geht um Handlungen und weniger um Zauber an sich oder um Kräuter oder sonst was. Und da habe ich praktisch ganz, ganz unterschiedliche Aspekte einer Hexe, die ich jeweils unterschiedlich auslebe. Und ich habe für mich gemerkt, so gerade so ab Ostara eigentlich auch wirklich rum, so bis in den Sommer, da ist bei mir dieser Aspekt der Priesterin sehr stark vertreten und da trage ich dann auch den entsprechenden Schmuck.
Den habe ich vor allem nachts, diesen Aspekt. Und bei mir ist es immer, das Symbol dafür ist entweder ein Stein auf der Stirn oder ein Mondsymbol auf der Stirn.
Ja.
So eine Sichel.
Ja, eine Sichel finde ich auch gut, ja. Aber so diese zwei Sicheln in der Mitte, der Vollmond. Nee, ich hab mir schon aufgelegt, kaufe ich mir da mal eine Kette, aber dann dachte ich mir so, nee, zieht mich doch nicht so ganz an. Das muss jeder für sich.
Moment.
Ich hatte
Erstmal
das mal
mit dem Tattoo-Überlegung, weil ich einfach als Tattoos für mich kommen nur dann nur Symbole in Frage. Ich mag zwar Bilder und sowas und auch Schrift finde ich richtig cool, aber ich will es an mir selber nicht haben. Und da war ich dran am Überlegen, den zu machen, aber das war wieder was, wo ich auch gesagt habe, ist zu too much für mich. Finde ich wunderschön und gucke ich mir immer sehr gerne auch bei Pinterest oder bei anderen an und denke immer, oh mein Gott, sieht das schön aus. Aber das ist was, vielleicht auch eben, weil ich es nicht dauerhaft trage und es nur ein Aspekt sozusagen bei mir ist.
Und was man halt auch oft sieht, sind die Elemente, die einzelnen Elementsymbole.
Ich trage gerade zum Beispiel, wir haben in den Rauhnächten diese Helferchen gemacht und mein Schutzhelfer war der. Ach, nee, Achat, nee, Karneol. Und deswegen trage ich eine Karneol-Kette jetzt. Weil der mich ja dieses Jahr begleitet. So.
Schön.
Okay. Ja, dann, da wir uns am Anfang nicht vorgestellt haben, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt als Chiara.
Das bin ich.
Das bist du. Niki.
Wupp.
Und Bella. Das bin übrigens ich. Ja.
Ist übrigens die, die den Podcast leitet.
Ja, ich bin der Host hier. Und ja, und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Genes Fest. Wenn ihr es, ich weiß, Ostara ist schon rum, wenn der Podcast losgeht, aber nur wenige Tage. Das heißt, noch könnt ihr ran an den Speck.
Ran.
Ja, macht doch gerne was.
Na, und falls ihr es noch nicht gehört habt, in exakt dieser Zusammenstellung, meine ich, wäre es auch, gibt es auch im Walten Witchy Podcast eine Ostara-Folge.
Aber erst nächstes Jahr, oder? Dieses Jahr?
Dieses Jahr.
Ach ja,
Dieses
geil.
Jahr, der geht, ich kann gerade gucken, am 23. März geht oder ist der online gegangen?
Na, schau.
Je nachdem, ob der hier früher oder später ist.
Ich habe mir schon die ganze Zeit so während des Podcasts gedacht, Moment, habe ich das nicht vor kurzem schon
Ja,
mal alles erzählt?
hast du bei mir und ich dachte zwischenzeitlich auch beim Erzählen, so ey, irgendwie habe ich ein Déjà-vu.
Das ist schon witzig, ja. Unser Ostara-Podcast geht am 23. März an.
Ja, hallo. Also, falls ihr jetzt Wild Magic noch nicht gehört habt, dürft ihr den jetzt direkt hinterher.
Um die volle Ostara-Power zu bekommen.
Eine
Genau.
Wiederholungssession, damit es auch richtig einrastet im Gehirn.
Jawohl.
Genau. Und damit.
Vielleicht haben wir in jedem Podcast teilweise doch mal ein paar andere Sachen erzählt.
Wer weiß, ja.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben den im Dezember schon aufgenommen.
Das kann gut sein.
Wir wünschen euch einen wunderschönen Resttag und bis dann. Hexenkessel Liebe!
Hexenkessel Liebe!